Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung. Ich hoffe, Sie haben alle über die E-Mail-Verteiler davon erfahren. Ich hoffe, dass E-Mails Sie immer sicher erreichen. Oder ist das irgendwie anders aus Ihrer Sicht, dass diese Kommunikation über den E-Mail-Verteiler nicht schnell genug geht? Wir kriegen nämlich immer eine Rückmeldung auch vom IFAS, dass das erstmal blockiert ist für einige Zeit. Nein, das geht zügig durch. Gut, ja. Wir haben also diese Veranstaltung vorgezogen, weil wir gesehen haben, dass, wenn wir es erst in einer Woche machen würden, das einfach zu nah am Prüfungstermin ist. Und ich denke, das kommt Ihnen von daher dann mal entgegen. Des Weiteren, als ich gestern mir die Prüfungsfragen nochmal angeguckt habe, ist es so gewesen, dass ich gesehen habe, dass fast alle meine Kollegen halt Prüfungsfragen eingestellt haben. Aber dann sah ich, dass in dem einen oder anderen Fall bei gerade analytischen Themen das doch sehr spitzfindige, sehr spezielle Fragen waren, sodass wir im Gegensatz zu dem, was wir angekündigt haben, nicht auf ein Thema verzichten, sondern auf sechs. Ich denke, das macht Ihnen die Vorbereitung dann auch leichter. Gut, grundsätzlich trage ich das hier immer vor, weil wenn Sie so verschiedene Referenten gehört haben, jeder hat da so einen eigenen Stil und ich versuche jetzt mal innerhalb von 45 Minuten die Dinge, die besonders wichtig sind, erstens fürs Leben, aber gerade auch für Ihre Prüfung halt auf den Punkt zu bringen, so wie wir das seit vielen Jahren schon machen. Wir zeichnen das auch auf mit zwei Kameras. Labormediziner arbeiten immer redundant, haben im Hintergrund irgendwie so ein Backup. Ich zeichne das also auf. Wer heute also mit dem Mitschreiben nicht schnell genug mitkommen sollte, kann darauf hingewiesen sein, dass wir das zügig ins Internet stellen werden und dass Ihnen so geholfen ist auf diese Art und Weise. Gut, ich würde dann empfehlen, dass ich ein Blatt Papier einfach nehme. Ich habe hier so 4-5 Seiten ausgedruckt zu diesen 14 verschiedenen Prüfungsthemen, die wir da ausgewählt haben. Und in der Reihenfolge, wie die Vorlesungen auch durchgeführt worden sind, werde ich jetzt diese verschiedenen Themen nochmal ein wenig präzisieren. Gut, das hatte angefangen mit einer ersten Vorlesung von meiner Seite. Es ging um das Thema Entzündung. Da ist es so, dass es da ein wichtiger Punkt bei der Entzündung ist, dass man sich mit dem kleinen, insbesondere im großen Blutbild, dem Differentialblutbild, gut auskennt. Und Moment, jetzt muss ich erst einmal durchblättern. Okay, und da wird es dann so sein, dass was für das Differentialblutbild, das weiße Blutbild, differentialdiagnostisch bedeutsam ist, das ist vor allen Dingen niedergelegt hier auf dieser Folie, Folie 64. Da sollten Sie also in der Lage sein, die wichtigen Hauptpopulationen des weißen Blutbildes halt zu erkennen und auch die physiologischen Funktionen sollten Ihnen geläufig sein. Das heißt, Sie sollten sowohl erkennen auf Blutbildern, allerdings auch, wenn Ihnen das als Befund nur berichtet worden ist, die Granulozyten, Monozyten, Lymphozyten, die Eosinophilen. Sie sollten wissen, was eine Linksverschiebung erstens eine reaktive ist, wie beispielsweise bei einer Entzündung. Da findet man ja dann vermehrt Stabkernige und Metamyelozyten und sollten es abgrenzen können von einer pathologischen, wie man das beispielsweise bei einer Leukämie halt sieht. Da sind ja dann Blasten vermehrt vorliegend. Und wie Sie das auch auf diesem Schema hier sehen, sollten Sie dann anhand der Konstellation, die sich im weißen Blutbild ergibt, feststellen können, ob wahrscheinlich eine bakterielle, also verschiedene Infektionen vorliegen könnten, nämlich differenziert in bakterielle, virale, parasitäre. Sie sollten aber auch wissen, wie beispielsweise sterile Entzündungen, wie beispielsweise beim Myokardinfarkt halt ablaufen. Fragen wir recht häufig als Prüfungsfrage so ab. Dann sollten Sie erkennen, ob die Zustände akut oder chronisch sind. Sie sollten sehen, ob Entzündungen in der Phase sind, dass es gut verläuft, sogenannte Überwindungsphase, Morgenröte der Genesung. Sie sollten wissen, wie das weiße Blutbild aussieht, das Differentialblutbild bei Allergien, bei Heuschnupfen oder Asthma beispielsweise. Passen Sie auf mit so Begrifflichkeiten wie Zytose und Penie, also eine virale Entzündung, da gibt es dann eine Lymphozytose und keine Lymphopenie. Da stolpern die Studenten immer sehr häufig drüber. Dann des Weiteren beim Thema Entzündung geht es um die akute Phasereaktionen, die vor allen Dingen von der Leber getragen werden. Sie sollten da wissen, was positive und negative akute Phaserektanten halt sind. Es geht da insbesondere um die Parameter CRP, das Fibrinogen, das Haptoglobin, das Ceruloplasmin, die Immunglobuline und das Albumin. Und Sie sollten wissen, wie schnell, mit welcher Dynamik diese Parameter halt in der akuten und chronischen Phase halt reagieren, ob sie rauf oder runter reguliert werden. Des Weiteren sollten Sie wissen, dass es halt neben diesen klassischen Entzündungsparametern, die ich gerade genannt hatte, auch neuere gibt, wie die Zytokine. Da wäre vor allen Dingen das Interleukin 6 oder das TNF-Alpha zu nennen. Und Sie sollten wissen, dass diese Parameter halt sehr viel zügiger, schneller reagieren, sehr viel empfindlicher und deswegen eine bessere Zeitauflösung haben. Das heißt, so ein Parameter wie Interleukin 6 reagiert immer ein, zwei Tage schneller als ein CRP. So, dann geht es des Weiteren. Setzt sich das, also hier war auch eine Folie, an die sich diesbezüglich nochmal angucken sollten, wie das mit der Dynamik dieser akuten Faserreaktion ist. Folie 74 ist das. Des Weiteren geht es dann bei der Entzündungsdiagnostik um die Serum-Eiweiß-Elektrophorese. Da sollten Sie sich mal diese Folie 75 genauer angucken. Sie müssen halt wissen, wie sich die verschiedenen Proteinfraktionen, das Albumin, das Alpha-1, Alpha-2, die Beta, die Gamma-Fraktion so verhalten. Und Sie sollten das nicht nur, wenn Sie das so grafisch dargestellt sind, beurteilen können, sondern im klinischen Alltag ist es halt so, dass Ihnen die Befunde halt nicht also genannt werden, zahlenmäßig. Und ja, genauso werden wir das halt in einer Prüfungsfrage halt auch machen, Ihnen berichten, wie die verschiedenen Fraktionen halt erhöht oder niedrig sind. Und daraus müssen Sie dann eine Differentialdiagnose halt ableiten. Gut, also, was die Elektrophorese angeht, wichtig, dass Sie unterscheiden können, was eine akute, was eine chronische Phase der Entzündung ist, sollten das differenzieren können von einem nephrotischen Syndrom, den Gammopathien. Und typischerweise fragen wir so, wie sieht es denn aus bei einer Appendizitis, Divertikulitis oder Pneumonie. So, das zweite Thema, vorgetragen vom Professor Paul Kallen, beschäftigt er sich mit dem Diabetes mellitus. Da erwartet der Herr Kallen, dass Sie halt einen Diabetes mellitus diagnostizieren können, entsprechend den Regularien der WHO. Wir hatten einerseits im Praktikum oder im Seminar in die Differenzierung halt dargestellt. Des Weiteren hatte der Kollege Paul Kallen das halt in einer Vorlesung getan. Und da ist diese Folie hier, Folie 102, besonders bedeutsam. Da ist halt genau darauf geschildert, was die Entscheidungsgrenzen sind. Und das müssen Sie halt wissen unter bestimmten Abnahmebedingungen. Also ob spontan ohne Vorbereitung, sprich Zufallsglucose, das Blut gewonnen ist, ob der Patient nüchtern war oder postprandial, also nach der Nahrungsaufnahme sich befindet, oder aber wie es im Rahmen eines oralen Glukosetoleranztests halt aussieht. Und zu differenzieren, festzustellen ist dann, ob ein Patient gesund ist oder er eine gestörte Glukosetoleranz hat oder ein manifester Diabetes mellitus festzustellen ist. Und die Referenzwerte, die da bedeutsam sind, das sind dann wohl welche, die Sie wirklich beherrschen, memorieren sollten. Und da würde ich Ihnen empfehlen, einfach mal sich grafisch darzustellen. Diese Entscheidungsgrenzen muss man sich quasi nur fünf Blut- oder Glukosespiegel halt merken. 100, 110, 125, 140 und 200. Und dann kann man das relativ gut immer beantworten, ob ein Diabetes oder eine gestörte Glukosetoleranz halt vorliegt. Wichtig ist, dass die Referenzwerte, die sich da merken sollten, diejenigen sind unter einer venösen Abnahme halt und wenn wir im Labor das Serum oder Plasma untersuchen. Sie wissen, wenn Patienten das sich selber abnehmen, dass sie das Kapillar gewinnen, dass man dann mit Vollblut arbeitet und dass da ganz andere Referenzwerte dann eine Rolle spielen. Also wir erwarten, dass Sie den Goldstandard des Arbeitens venöse Abnahme und Bestimmung die Bestimmungsgrenzen oder die Cut-Offs halt im Serum und Plasma halt kennen. So, dann sollten Sie mit dem oralen Glukosetoleranztest vertraut sein. Was ist da die Indikation zu, was hat man in der Präanalytik zu beachten, wie wird er praktisch durchgeführt und was sind die in vivo Einflussfaktoren und andererseits in vitro Störfaktoren. Dann geht es um, was den Diabetes mellitus angeht, um retrospektive Parameter, die man also einsetzt in der Verlaufskontrolle oder wenn ein Patient halt therapiert wird. Da geht es um die Parameter HbA1c und die Fructosamine, die Sie kennen sollten. Und Sie sollten sich merken, dass man mit HbA1c immer so 4 bis 8 Wochen in die Vergangenheit quasi gucken kann, vorausgesetzt, dass keine Hämolyse halt vorliegt. Und bei den Fructosaminen ist der Rückblick, der da möglich ist, etwa 2 bis 3 Wochen. Die haben sich allerdings in der klinischen Versorgung bisher noch nicht so richtig durchgesetzt. Beachten Sie auch, wenn Sie bezüglich dieser Diagnostik mit dem HbA1c hämolytische Anämien vor sich haben, dass die Werte dann falsch erniedrigt sind und nicht erhöht, Ausrufezeichen. Gut, und wenn es sich um einen Patienten mit Diabetes mellitus halt dreht, dann wissen Sie, dass auch Folgeerkrankungen leider zu erwarten sind. Ja, das sind also mikro- und makrovaskuläre Gefäßerkrankungen und deswegen zusätzliche Untersuchungen, die immer durchgeführt werden sollten, richten sich in Richtung der Atherosklerose der kleinen und großen Gefäße. Was man also immer als Hausarzt dann auf den Weg bringen sollte, wäre eine Untersuchung der Niere. Das heißt, man macht eine Proteinurie-Diagnostik, das heißt Albumin oder auch IgG wird im Urin untersucht, allerdings nicht im Serum, Ausrufezeichen. Des Weiteren gehört zu diesen accessorischen Untersuchungen halt Nierenfunktionsparameter, wie das Kreatinin oder die Kreatinin-Clearance. Und was die Risikoparameter bezüglich der Atherosklerose angeht, sollten Sie mit dem Lipidstatus LDL, HDL, Triglyceride halt vertraut sein und die gegebenenfalls in die Wege leiten. Gut, dann das dritte Vorlesungsthema stammte auch von meinem irischen Kollegen, dem Paul Kahlen. Da hat er über die Lipide berichtet. Das werden wir allerdings außen vor lassen, dass Sie sich da zur Prüfung also nicht mit beschäftigen müssen. Dann die vierte Vorlesung, das war das Thema monoklonale Gammopathie. Herr Schlüter hat darüber berichtet. Die Krankheitsbilder, die von Bedeutung sind, mit denen Sie sich beschäftigen sollten, wäre das multiple Myelom, sprich Plasmozytom, das Benz-Jones-Myelom und die monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz, was man auch als MGUS bezeichnet. Benigne Vorstufe, die allerdings in seltenen Fällen auch mal maligne sich weiterentwickeln kann. Sie sollten wissen bei diesen Erkrankungen, welche klinische Symptomatik halt auftritt und wie die Stadien und Einteilung ist und die Verlaufskontrolle. Gucken Sie sich an, welche Laborparameter diesbezüglich besonders aussagekräftig ist, das wären die BSR, die CAP, die Proteinkonzentration, Hämoglobin, das Calcium und Beta-2-Mikroglobulin. Und dann wissen Sie, dass man bei diesen Verdachtsdiagnosen, dass eine Gammopathie halt vorliegt, sowohl Untersuchungen im Blut wie im Urin halt macht. Sie sollten wissen, dass es dann zu mono-, oligo- oder polyklonalen Veränderungen grundsätzlich kommt. Also diese Veränderungen, die sollten Sie voneinander differenzieren könnten. Sie sollten wissen, was es mit einem M-Gradienten auf sich hat. Sie sollten auch wissen, dass wenn die Gamma-Fraktion besonders stark erniedrigt ist, man spricht von einer Hypogamma-Globulinämie, dass das mal auch typisch sein kann für bestimmte Subentitäten, wie beispielsweise dem Benz-Jones-Plasmozytom. Dann werden also die kleinen Ketten halt aus dem Blut in die Niere verloren und man sieht im Blut zunächst mal in vielen Fällen erniedrigte Spiegel. Ebenfalls suspekt, wenn gar keine Immunglobuline sich darstellen, wären sogenannte nicht-sekretorische Klone. Das findet man in etwa 1% der Fälle. Gut, geht es darum, dass die Diagnostik, wenn man sie zu einfach handhabt, beispielsweise diese Streifenteste halt einsetzt, die Urinsticks, dass man da einen fatalen Fehler macht, weil die nämlich nicht in der Lage sind, diese leichten Ketten beim Plasmazytom beispielsweise überhaupt zu entdecken. Ja? Ansonsten sollten Sie wissen, dass man bei der Gammopathie eine Stufendiagnostik durchführt. Klassischerweise fängt man mit einem Such- und Screening-Test halt an. Das heißt, Sie würden zunächst mal eine Eiweißelektrophorese im Serum durchführen, nicht im Plasma, weil das Fibrinogen dann die Untersuchung stören würde, haben so eine Extrazacke, und gegebenenfalls auch im Urin. Und erst wenn Sie dann fündig geworden sind, dann eskaliert man. Zweiter Schritt wäre dann, dass man eine Immunfixation halt durchführt. Das macht man seit vielen Jahren im Labor, hat eine sehr hohe Empfindlichkeit und man weiß dann die Spezifität von bestimmten schweren und leichten Ketten dadurch nach. Und seit etwa 5 Jahren ist es dann möglich geworden, noch empfindlicher zu arbeiten und das auch besser verfolgen zu können, wie der Patient so reagiert, insbesondere auf eine Therapie. Ja, dabei handelt es sich um den Nachweis von freien Leichtketten, Kappa und Lambda. Sie sollten wissen, dass die grundsätzlich auch im Blut von Gesunden halt vorkommt, aber bei diesen Gammopathien halt erhöht ist. Allerdings ist es so, dass das weitere Kriterium für eine Malignität dann wäre, dass das die Kappa-Lambda-Ratio halt verändert ist. Also merken Sie sich das, die sind erhöht, diese freien Leichtketten und das Kappa-Lambda-Ratio-Verhältnis, das ist dann verändert. Passen Sie auf mit Erkrankungen wie der Niereninsuffizienz. Dadurch ist die Halbwertszeit dieser freien Ketten auch erhöht. Allerdings, wenn man dann sich das Verhältnis anguckt, sieht man, dass das wohl nur an der Niereninsuffizienz liegt. Und auf diese Art und Weise kann man das klären, ob das von einer Gammopathie ist oder nur an der Niereninsuffizienz halt liegt. Gut, dann die Blutgasanalytik und der Säure-Basen-Haushalt. Da hat Herr Schlüter zuvor getragen, da wird es drei Prüfungsfragen zu geben. Da ist es zunächst mal wichtig, die Präanalytik. Sie sollten wissen, welche Einflussfaktoren, also In-vivo-Faktoren, die vom Patienten ausgehen, zu beachten sind, und andererseits Störfaktoren, In-vitro-Faktoren sind das halt. Ja, diesbezüglich sollten Sie dann damit vertraut sein, wie die Antikoagulation durchgeführt wird, dass wir also heparinisierte Kapillaren halt einsetzen, dass bei der BGA besonders darauf zu achten ist, dass sie sehr, sehr temperaturabhängig ist, Transport also immer auf Eis, dass sehr schnell gearbeitet werden muss, und Messartefakte, Luftblasen spielen eine große Rolle. So, Abnahmematerial für eine BGA, kapillar oder arteriell. Beim Säure-Basen-Haushalt ist es so, dass man da ersatzweise auch mal das venöse Blut halt verwenden kann. Dann, was die Parameter der BGA angeht, besonders wichtig ist immer der Sauerstoffpartialdruck, PO2, und die Sauerstoffsättigung, SO2. Die haben teilweise eine unterschiedliche Bedeutung, sind nicht streng immer miteinander korreliert und erlauben dann unterschiedliche medizinische Aussagen bei einer bestimmten Konstellation dieser Parameter. Und diesbezüglich sollten sich diese möglichen Konstellationen mal bei verschiedenen Hypoxieformen angucken, nämlich bei der sogenannten hypoxämischen Hypoxie, zweitens bei der anämischen Hypoxie und drittens bei der ischämischen Hypoxie, also einer Gewebehypoxie. So, dann sollten Sie gut damit vertraut sein, in welcher Weise Beimengungen von Umgebungsluft dann die Werte verfälschen, in welcher Art und Weise. PO2 reagiert da immer besonders empfindlich drauf, ist dann falsch hoch. Auf den Kohlendioxidpartialdruck hat das weniger Einfluss. So, Parameter, die bei der BGA von Bedeutung sind, die sich angucken müssen, die Sie beherrschen sollten, ist der Kohlendioxidpartialdruck. Und dann, was den Säure-Basen-Haushalt angeht, der pH-Wert, Standard-Bicarbonat, Basenabweichung, sprich Base-Excess. Ja, und was die was den Säure-Basen-Haushalt angeht, gucken Sie sich nochmal ein bisschen an, was sind überhaupt Azidosen, Alkalosen, was zeichnet akute und chronische Zustände halt aus, wie sieht es aus, wenn die metabolischer oder respiratorischer Genese sind. Und wie sieht die Konstellation aus, wenn diese Zustände kompensiert oder nicht kompensiert sind? Was Ätiologie und Pathogenese angeht, dieser Alkalosen und Azidosen, häufige klinische Zustände, die sollten Sie mal so ein bisschen reflektieren, wie die Konstellationen aussehen. Gerne gefragt wird schon mal nach der psychogenen Hyperventilation, ja, aber auch nach Erbrechen, Durchfall, Laxantien oder beim diabetischen Koma, wie das Ganze aussieht. Gut, das war das Thema Blutgasanalytik. Dann hatten wir als sechstes Thema den Wasser- und Elektrolythaushalt. Den sparen wir im Rahmen dieser tropischen Bedingungen jetzt mal aus. Und da wird es also keine Frage zu geben. Dann wird es zwei Fragen zu den Tumormarkern geben. Herr Fopke hatte vorgetragen zu diesen Tumormarkern. Sie sollten wissen, welche Möglichkeiten und Grenzen mit diesen Parametern halt existieren. Sie sollten wissen, dass die also nicht zur Primärdiagnostik einzusetzen sind, sondern nur zur Verlaufs- und zur Therapiekontrolle. Also Indikation wäre Nicht-Screening der Gesamtbevölkerung, weniger Ausnahmen gibt es dann nur, aber wenn es beispielsweise Sie sich in bestimmten genetischen Risikogruppen befinden, wenn in einer Familie beispielsweise Brustkrebs häufiger aufgetreten ist, dann macht das durchaus Sinn. Aber im Allgemeinen werden Tumormarker eingesetzt zur Rezidiv- und Metastasenkontrolle. Sie sollten wissen, dass diese Tumormarker dann sehr eng korreliert sind, sehr aussagekräftig in Hinsicht auf die Tumormasse, das Tumorstadium, die Ausbreitung, sprich Staging und Grading, und auch auf die Prognose des Patienten. Sie sollten wissen, dass bei den Tumormarkern die Sensitivität enorm hoch ist, dass sie also sehr viel zügiger und besser reagieren, als die klinische Symptomatik sich halt entwickelt oder auch wie die Bildgebung. Aber neben dieser extrem hohen Sensitivität haben sie leider in vielen Fällen überhaupt keine Spezifität, also die Spezifität ist sehr gering. Dann stellt sich oft bei den Tumormarkern die Frage nach dem richtigen Abnahmezeitpunkt. Da sollte es so sein, dass sie zu Therapiebeginn und Wechsel halt auf diese Tumormarker zurückgreifen oder wenn klinischer Rezidivverdacht halt vorliegt. Was man nicht tut, ist, dass man in der Akutphase nach chirurgischen Tumorresektionen von denen schon Gebrauch macht. Dann ist halt die akute Phase-Reaktion unterwegs und sie kriegen falsch hohe Werte typischerweise. Dann, wenn Sie Veränderungen finden bei Tumormarkern, ist die Frage, was ist überhaupt signifikant, was ist klinisch relevant. Da sollten Sie sich merken, Veränderungen um etwa 30%, dann sollte man sich um diesen Patienten mehr kümmern. Ganz kritisch auch bei den Tumormarkern, aber auch bei Hormonen wäre, wenn Sie die Methoden wechseln. Es ist im Labor halt so, dass mit ganz verschiedenen Methoden und Techniken gearbeitet werden kann und die unterscheiden sich dann teilweise von ihren Ergebnissen also sehr stark. Also achten Sie bei Tumormarkern immer streng darauf, ob von Krankenhaus zu Krankenhaus, von Labor zu Labor dieselben Methoden halt verwendet worden sind. So, konkreter sollten Sie dann des Weiteren wissen, was bei bestimmten Neoplasien die typischen Tumormarker sind, also die Erstmarker, nicht die Zweitmarker. Und da fragen wir typischerweise ab, welche Tumormarker eingesetzt werden bei Neoplasien des Magen-Darm-Traktes, bei Neoplasien der Leber, des Pankreas, der Schilddrüse, Mama-Ausrufezeichen, Ovar, Prostata oder bei Keimzelltumoren. Okay, also Mama wäre beispielsweise CA15-3. Gut, dann das nächste Thema wäre die Transplantation. Von meiner Seite vorgetragen, da haben wir in der Vorlesung in die Diagnostik vor und nach Transplantation kurz vorgestellt, haben eben aufgezeigt, dass die typischen klinischen Probleme halt Abstoßung, Infektion, Neoplasie und Toxizität halt ist, Toxizität durch diese Immunsuppressiva. Und wir haben dann des Weiteren ausgeführt, dass es bei Abstoßung enorm wichtig ist, um sie richtig therapieren zu können, dass sie halt differenzieren können, ob das von den T-Zellen oder den B-Zellen halt ausgeht, ob das also... Ja, und wie macht man das? Da kann man im Labor halt mit Durchflusstrimetrie gucken, wie die T- und B-Zellen sich verhalten. Aber vielfach ist da die Zeit gar nicht gegeben, dass man sowas durchführen kann. Und jetzt hat er hier versagt leider. Er hängt jetzt komplett. Gut, also die Kliniker, die müssen halt entscheiden, ob eine Abstoßung vorliegt und die gucken sich dann an, ob die T- oder B-Zellen vermehrt sind. Das macht man mit Durchflusstrimetrie. Wenn aber diese Untersuchungen nicht schnell genug durchgeführt werden können, dann richtet sich das enorm stark danach, wie schnell diese Abstoßungen halt auftreten. Und dann kann man halt, wie Sie hier sehen, unterscheiden, ob es hyperakut ist, nach Stunden akzeleriert oder akut, sprich erst nach Wochen. Und dann sind es meistens Mechanismen im sehr frühen Fall, dass es humoral ist. B-Zellen werden dann also zu untersuchen und auch mit monoklonalen Antikörpern halt so abzuwehren. Und wenn es dann später auftritt, sind es mehr die T-Zellen. Auf jeden Fall richtet sich eine Frage in die Richtung, dass Sie diesen zeitlichen Verlauf sich mal genauer angucken und aus diesem klinischen Verlauf dann halt ableiten, ob es mehr um die B- oder die T-Zellen halt geht. So, nächstes Thema wäre das Point-of-Care-Testing. Herr Schlüter hat da vorgetragen, eine Frage wird es dazu geben. Diese Methoden werden mehr und mehr halt verwandt und sind ganz userfreundlich, aber man muss denen auch ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Sie sollten also die Vor- und Nachteile kennen. Sie sollten wissen, dass der Vorteil ist, dass es besonders schnell geht, schon alleine, weil keine Transportzeiten da sind und wir keine besondere Probenvorbereitung wie die Zentrifugation benötigen. Aber Sie sollten unbedingt auch wissen, dass diese Kleinstgeräte natürlich nicht so empfindlich, präzise und spezifisch messen können wie Großgeräte. Des Weiteren sollten Sie wissen, dass diese Point-of-Care-Testing-Geräte halt sehr stark unter Interferenzen unterliegen, gerade auch, weil man aus Vollblut arbeitet. Das heißt, starke Beeinflussungen treten halt auf durch den HKT, den Sauerstoffpartialdruck oder bestimmte Medikamente, die der Patient halt zu sich nimmt. Des Weiteren sollten Sie wissen, wenn Sie diese Kleinstgeräte im Einsatz haben, dass das ganz schlecht vergleichbar ist, wenn Sie Geräte verschiedener Hersteller einsetzen, weil da ganz verschiedene Methoden und Techniken halt verwendet werden. Wichtig auch in Hinsicht auf die Prüfungsfrage ist, dass diese Geräte auf keinen Fall zur Erstdiagnose, beispielsweise beim Diabetes mellitus, verwendet werden können. Da muss der Goldstandard her, venöse Abnahmebestimmungen im Großlabor. Aber es ist zulässig, dann in der weiteren Verlaufs- und Therapiekontrolle diese Kleinstgeräte halt einzusetzen, auch durch den Patienten. Sie sollten wissen, dass die Referenz zur Behandlung des Patienten immer die venöse Abnahme ist und meistens die Bestimmung im Serum und Plasma. Und dass das halt nur so Ersatzlösungen quasi sind, wenn man kapillar halt abnimmt und im Vollblut das Ganze bestimmt. Wenn Sie das durchführen und dann, wenn Sie es durchführen, natürlich auch dafür verantwortlich sind, beachten Sie, dass Sie die Qualitätsmaßnahmen durchzuführen haben, wie ein richtiges Labor, also interne Qualitätskontrollen und auch an Ringversuchen teilzunehmen haben, wenn Sie beispielsweise niedergelassen sind. Und die Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung treffen voll und ganz auf diese POCT-Geräte auch halt zu. Und wie gesagt, Sie sind voll da verantwortlich, auch als Hausarzt, der im Hintergrund solche Geräte betreibt. Und die Kosten sind normalerweise sehr hoch für die Einzelbestimmung. Das zum Thema POCT. Dann geht es weiter zum Thema therapeutisches Drug-Monitoring. Da ist auf einer Folie ziemlich kondensiert eigentlich alles zusammengetragen, was von besonderer Bedeutung ist und was auch prüfungsrelevant ist. Da ist die Frage nämlich beispielsweise therapeutisches Drug-Monitoring, Blutspiegelbestimmung von Medikamenten, macht man die in allen Fällen oder eher nicht? Und da kann man sagen, nein, natürlich nicht immer, der Aufwand wäre viel zu hoch. Auch wenn beispielsweise biologische Effekte gut messbar sind, wie beispielsweise der Blutdruck beim Einsatz von Antihypertensiva, dann würde man das nicht machen. Oder wenn Sie einen Patienten mit Diabetes mellitus vor sich haben, da werden Sie nicht Insulin bestimmen, sondern die Glucose etc. pp. Und man führt das durch bei Medikamenten, die eine sehr enge therapeutische Breite halt haben und die dafür bekannt sind, dass sie starke intra- und interindividuelle Unterschiede halt aufweisen. Was ist Ziel dieses therapeutischen Drug-Monitorings? Dass Sie optimal den Medikamentenspiegel halt einstellen, Unterdosierung und Überdosierung vermeiden. Und in vielen Fällen ist es so, dass man damit versucht zu überprüfen, ob der Patient überhaupt vernünftig mitarbeitet. Das heißt, es geht um das Thema Patienten-Compliance. Eine ganz wichtige Geschichte bei diesem therapeutischen Drug-Monitoring ist der richtige Abnahmezeitpunkt, wenn Sie eine Therapie eingeleitet haben. Und da muss man sich merken, dass man auf keinen Fall schon nach der ersten Abnahme abnehmen sollte, sondern erst wenn halt Steady-State-Verhältnisse sich entwickelt haben. Das ist typischerweise dann der Fall, wenn Sie das Medikament, wenn 5 Halbwertszeiten halt erreicht sind. Das heißt, dann haben Sie eine Aufsättigung auf 97%. Des Weiteren ist immer abzuwarten, dass die sogenannte Verteilphase abgeschlossen ist. Die Nachgabe eines Medikaments muss man also immer noch mal zusätzliche 1-2 Stunden halt abwarten. Und dann in der Praxis geht das häufig schief, dass die Leute, die abnehmen, die sich dann am Peak-Spiegel oder Talspiegel orientieren wollen, nicht so richtig wissen, wie ist ein Talspiegel zu gewinnen. So, ganz einfach, immer dann, wenn Sie ein Medikament geben, wenige Minuten vorher, 5 Minuten vorher beispielsweise, wird abgenommen und das ist der sogenannte Talspiegel. Auf keinen Fall ist es richtig, das Medikament zu geben und 5 oder 10 Minuten später abzunehmen, wie Sie sich denken können. Und der Bergspiegel, das ist der richtige Zeitpunkt dazu, der kann von Medikament zu Medikament unterschiedlich sein. Typischerweise liegt er bei etwa einer Stunde. Also Sie können sich vorstellen, im klinischen Ablauf ist es sehr schwierig, punktgenau auf die Minute nach einer Stunde abzunehmen. Und deswegen sind die sehr häufig nicht besonders aussagekräftig, diese Blutproben, die gewonnen worden sind, um den Peakspiegel zu bestimmen. So, dann der Talspiegel, der so relativ häufig verwendet wird, wo es auch sehr viele Empfehlungen zu gibt, wie der eingestellt sein sollte bei vielen Medikamenten. Der stellt jetzt dar, wie die therapeutische Dosis dauerhaft beim Patienten halt ist. Das heißt, ob die Grundversorgung quasi mit Medikamenten gut gewährleistet ist. Und was korreliert mit dem Bergspiegel, der selten abgenommen wird, das ist die toxische Gefährdung, die von den Medikamenten halt ausgeht. Besonderheit sollten Sie sich merken bei Antibiotika, da sollten Sie sich für den Bergspiegel merken, dass der halt einen Hinweis darauf gibt, ob die maximale Hemmkonzentration erreicht ist und der Talspiegel reflektiert halt, wie die Gewebetoxizität halt ist. Gut, dann das nächste Thema wäre die Rheumadiagnostik. Vorgetragen dieses Thema durch Herrn Schlüter, eine Prüfungsfrage wird es dazu geben. Die Krankheiten, die Sie sich sehr genau angucken sollten, wären drei eigentlich, die rheumatoide Arthritis, Ausrufezeichen, der Lupus und der Morbus Bechterew. Und ein wenig orientiert sein sollten sie auch über Kollagenosen, systemische Vaskulitiden, die Gicht und degenerative Arthrosen. Und die Parameter, die in der Rheumatologie eine große Rolle spielen, sind die folgenden. Zunächst mal die BSR, die sehr, sehr aussagekräftig ist, häufig deutlich besser mit der Krankheitsentwicklung korreliert als das CRP. Dann der Rheumafaktor, HLA-B27, dann antinukleare Antikörper, dann antineutrophile zytoplasmatische Antikörper, ANCA und letztendlich die sogenannten, Ausrufezeichen, zitrullierten Peptide oder Proteine. Die werden abgekürzt als ACPA. Und Sie sollten ja gerade wissen, was letztgenannter Parameter im Hinblick auf die Diagnostik der rheumatoiden Arthritis so für Vor- und Nachteile hat. Grundsätzlich bei der Rheumadiagnostik geht es darum, dass Sie immer im Auge haben, was sagen Ihnen diese Parameter, die man da im Labor messen kann, über die Krankheitsdisposition, die Differentialdiagnose, die prognostische Bedeutung des Patienten. Wie korreliert das mit der Klinik, wie ist das Verhalten in der Frühphase, in der Spätphase? Wie korrelieren die mit der Krankheitsaktivität? Können die anzeigen, ob eine Therapiebedürftigkeit vorliegt? Und wie verhält es sich mit diagnostischer Sensitivität und Spezifität? Und wie sieht es, was diese Parameter angeht, aus mit der sogenannten Ausschlussdiagnostik? Also inwieweit ist das aussagekräftig in Richtung positiver, negativer, prädiktiver Wert? So, nächstes Thema ist die Präanalytik. Drei Fragen werden da kommen, die sind gestellt durch den Herrn Fopka, der die Vorlesung dazu auch gehalten hat. Und da ist es zunächst mal so, eine einfache, aber klinisch relevante Frage ist einfach, wenn Sie bestimmte Laboruntersuchungen halt durchführen in Richtung dessen, dass Sie halt bestimmen wollen, klinische Chemie oder die Glucose beim Diabetes mellitus oder die Blutgerinnung oder das Blutbild machen möchten oder die Blutgasuntersuchung, welche Abnahmegefäße, welche Monovetten sind da überhaupt einzusetzen? Also mit anderen Worten, wann verwendet man Serum, Plasma, Fluorid, Citrat, EDTA-Vollblut oder heparinisiertes Vollblut? Das sollten Sie zuordnen können. Des Weiteren ist die Frage, wie es mit der Stabilität verschiedener Untersuchungsparameter halt aussieht. Sie schicken halt typischerweise das Untersuchungslabors, Material in Labors und da kommt es dann halt mit zeitlicher Verzögerung nur an. Also die Frage ist einfach, wie stabil sind die Parameter so? Und so wesentliche Rahmenbedingungen wären mal folgende, die sich merken sollten. Parameter der klinischen Chemie, die sind in etwa für eine Woche stabil. Parameter des Blutbildes, da kann man etwa für 24 Stunden in diesem Material halt Bestimmungen sinnvoll durchführen. Was die Gerinnung angeht, ist man limitiert auf etwa 8 Stunden. Am besten sollte das Material nicht älter sein als 4 Stunden. Und BGA-Untersuchungen sind sofort durchzuführen. So, weitere Punkte zur Präanalytik sind dann, ja, in diesem Bereich fallen die meisten Fehler halt an. Etwa 70% aller falschen Laborwerte sind darauf zurückzuführen, dass in der Präanalytik was falsch läuft. Was ist im Speziellen zu beachten? Gerade die Gerinnungsröhrchen sind mit besonderer Vorsicht dass das ganze Handling halt durchzuführen. Sie müssen unbedingt komplett gefüllt sein, zu 100% eigentlich. Und sie sollten niemals als erstes abgenommen werden, weil durch das Einstechen ins Gewebe werden halt Gewebsthromokinasen halt freigesetzt und die Gerinnung schon gestartet. Das heißt, sie sollten erst mal ein anderes Röhrchen abnehmen und dann als zweites typischerweise das Gerinnungsröhrchen. Wenn sie nur ein Röhrchen abzunehmen haben, verwerfen sie einen Milliliter ohne weiteres mal. Gut, gefährlich ist auch bei dem Gerinnungsröhrchen, wenn Sie zu lange gestaut haben, auch dann kommt es zur Gerinnungsaktivierung, also möglichst nicht als letztes abnehmen. Dann hat Herr Fuppecker berichtet über Einflussgrößen, also die Größen, die von Seiten des Patienten halt eine Rolle spielen, einen Einfluss auf die Laborbefunde haben, in vivo Faktoren wären das. Gucken Sie sich insbesondere an, was es mit der Ernährung, mit dem Gewicht auf sich hat, Ausrufezeichen, dann mit Alkoholabusus, Rauchen, körperliche Aktivität, Schwangerschaft und den zirkadianen Rhythmus verschiedener Parameter. Dann sollten Sie bezüglich der Störfaktoren, also der In-vitro-Interferenzen, wissen, was es heißt, wenn Sie zu lange stauen, wenn Sie zu schnell oder zu stark mit aspirieren bei der Blutabnahme, wenn das Material unsanft transportiert wird, zu lange gelagert ist, was eine falsche Temperierung bedeutet oder ein mangelnder Lichtschutz, beispielsweise bei den Vitaminen. In der Praxis immer wieder gerne oder mal bedeutsam ist, wenn eine Blutprobe zu lange gelagert ist und die Werte könnten dann nicht in Ordnung sein. Woran erkennt man das? Merken Sie sich beispielsweise gerade in der klinischen Chemie, wenn Sie Laborparameter halt untersuchen. Nach einigen Stunden zerfallen die Erythrozyten, das heißt, Hinweis ist dadurch gegeben, dass das Kalium enorm hoch ist und dass die LDH, die aus den Erythrozyten stammt, und andererseits ist die Glucose meistens sehr, sehr niedrig, weil sie von den Zellen halt über viele Stunden hinweg stark verbraucht werden. Gut, das war das Thema Präanalytik. Dann geht es weiter mit immunologischen Labormethoden, auch vorgetragen vom Herrn Fopka. Zwei Prüfungsfragen wird es dort geben. Da sollten Sie vertraut sein mit diesen Begrifflichkeiten. Was ist Richtigkeit, Präzision, Nachweisgrenze? Sie sollten sich angucken, was analytische Sensitivität und Spezifität bedeutet im Gegensatz zu diagnostischer Sensitivität und Spezifität. Sie sollten wissen, was ein positiver, negativer, prädiktiver Wert halt ist. Dann sollten Sie wissen, inwieweit sich diese Parameter unterscheiden, wenn Sie Such- oder Screening-Teste mit Bestätigungstesten halt vergleichen, also in Hinsicht auf Sensitivität und Spezifität bzw. auf falsch positive oder falsch negative Ergebnisse. Dann eine Frage zielt hin, wie Referenzwerte überhaupt definiert sind. Ja, da ist es halt so, dass man gesunde Probanden typischerweise nimmt 100 Stück davon, guckt, wie die mit dem Parameter, wie die Ergebnisse halt sind und sagt dann, obwohl die Patienten, die Probanden gesund sind, dass die höchsten Werte und die niedrigsten zunächst mal ein bisschen ausgegrenzt werden. Da schneidet man also oben und unten jeweils 2,5% halt ab. Das heißt, insgesamt, auch wenn die Patienten oder die Probanden gesund sind, wird man bei 100 Untersuchten auf 5 Fälle treffen, die einem signalisieren, dass da eventuell was nicht in Ordnung ist. So sind Referenzwerte letztendlich definiert. Das heißt, auf 100 Untersuchte findet man dann 5 auffällige Personen oder auf 20 Personen eine. Und wenn Sie das Ganze umdrehen, und das ist die Situation für die Laboruntersuchung, die Sie bei uns dann teilweise durchführen lassen, da haben Sie nur eine Person, aber 20 Untersuchungsparameter oder 40 oder 60, und dann können Sie sich mal ausrechnen, was Sie bei jedem von Ihnen so erwarten können, wie häufig ja dann in falscher Art und Weise Alarm gegeben wird. Das heißt mit anderen Worten, bei Ihren Untersuchungen bei uns im Labor mit etwa 60 Parametern, was Sie da erwarten können, wie häufig Sie da außerhalb des Referenzbereiches halt liegen mit einzelnen Parametern. Gut, dann geht es weiter mit, was die immunologischen Labormethoden angeht, dass der Herr Fopka insbesondere über immunologische Messmethoden halt berichtet hat. Die arbeiten mit Antikörpern und das lässt sich dann gut automatisieren, geht schnell und auch preiswert. Aber er hat Ihnen aufgezeigt, dass es da eine ganze Reihe von Problemen doch im Labor halt mit gibt. Sie sollten also wissen, bei diesen immunologisch basierten Bestimmungsverfahren, ja, welche Störfaktoren da halt auftreten. Das wären dann beispielsweise kreuzreagierende Substanzen, heterophile Antikörper oder HAMA, das sind humane Anti-Maus-Antigene, oder Rheumafaktoren spielen da eine Rolle, oder monoklonale Immunglobuline. Und besonders häufig werden wir erwischt durch den sogenannten High-Dose-Hook-Effekt. Und über diesen sollten Sie informiert sein, was das halt bedeutet. Das wäre hier mit der sogenannten Heidelberger Kurve auch beschrieben. Das Problem ist, dass Sie ein Antigen nachweisen wollen, einen Parameter. Und zunächst mal gelingt das auch ohne weiteres. Je höher die Konzentration, desto höher ist die Präzipitationsmenge und das Messsignal. Und Sie können daraus ableiten, ja, welche Konzentration ein Patient hat. Aber wenn die Antigene in einer enorm hohen Konzentration vorliegen, dann versagt das System, dann präzipitiert letztendlich nachher bei einer sehr hohen Antigenmenge das Ganze nicht mehr. Und wir kriegen falsch tiefe oder auch negative Ergebnisse. Eine typische Prüfungsfrage ist dann, wie reagiert man, wenn man so einen Verdacht hat? Man reagiert ganz einfach darauf, indem man die Probe mal 1 zu 10, 1 zu 50 verdünnt und erneut misst. Und dann offenbart sich dieses Phänomen. Das ist Hintergrund einer Prüfungsfrage. Gut, wie gesagt, immunologische Methoden weit, weit verbreitet, aber mit vielen Fehlern auch behaftet. sehr viel besser geht es, wenn Sie HPLC oder Massenspektrometrie halt einsetzen, und das macht man mehr und mehr im Labor auch. Dann ist allerdings der Aufwand, um die Hardware einzukaufen, das Personal zu schulen, sehr hoch, aber letztendlich haben Sie bessere Ergebnisse und haben auch sehr viel geringere Kosten, weil ja, die Reagenzien, die Sie dann einsetzen können, sehr viel billiger sind. Gut, dann gab es eine Vorlesung zum Thema Chromatographie und Massenspektrometrie vom Herrn Kannenberg. Da werden wir keine Prüfungsfrage zu stellen, das geht zu sehr ins Detail. Auch das Thema Doping vom Herrn Fopka vorgetragen, sicherlich sehr interessant, haben wir trotzdem uns entschieden, da keine Prüfungsfrage zu stellen. Das nächste Thema, wo dann zwei Prüfungsfragen zu kommen werden, das wäre die Anämie- und Eisendiagnostik. Herr Heinrich hat vorgetragen, da sollten Sie bezüglich der Anämie verschiedene Differentialdiagnosen halt durchführen können. Und zwar sollten Sie einerseits unterscheiden, wenn es eine Anämie vor dem Hintergrund von Tumorerkrankungen oder chronischen Entzündungen gibt, Anemia of Chronic Disease heißt das auch, ACD abgekürzt, versus eine Eisenmangelanämie, wie man das Ganze halt differenzieren kann. Das geschieht rein klinisch, hat man da kaum Hinweise. Und in vielen Fällen ist es aber ganz wichtig zu unterscheiden, hat also eine hohe Therapierelevanz, das differenzieren zu können. Und Herr Heinrich hat gerade auf dieser Folie, die Sie hier sehen, Folie 745, das herausgearbeitet und in der Vorlesung auch dargestellt. Gucken Sie also gezielt diese Folie mal an, um diese Differentialdiagnose halt durchführen zu können. So, des Weiteren sollten Sie dann vertraut sein damit, wenn es sogenannte hyperregeneratorische Anämien gibt, also wenn es akute oder chronische Blutungen gegeben hat, wie sieht das Blutbild dann aus, insbesondere wie verhalten sich die Retikulozyten und andere Anämieparameter. Dann Hämochromatose ist ein Thema, sollten Sie wissen, ja, wie häufig tritt das so auf, welche klinischen Manifestationen hat das, welche Folgeerkrankungen treten auf. Die Parameter, die bei einer Hämochromatose eine Rolle spielen, wären dann das Eisen, das Transferrin, das Ferritin und verschiedene molekulardiagnostische Untersuchungen, also spezielle Genmutationen werden da untersucht. Weitere Differentialdiagnosen zur Anämie wären, dass Sie erkennen können, wenn eine B12- oder Folsäuremangelanämie halt vorliegt, wenn eine hämolytische Anämie vorliegt, oder aber wie sieht das die Parameterkonstellation aus, wenn es um eine iatrogene Eisenüberladung, sprich eine Übertherapie halt beim Patienten halt geht. Gut, grundsätzlich bezüglich dieser Diagnostik, welche Parameter sind von Relevanz, die Sie beherrschen sollten, das ist das Hämoglobin, dann sind es die Erythrozyten und die Indizes, MCV und MCH, der Hämatokrit, dann Transferrin, Transferrinsättigung, löslicher Transferrinrezeptor, Ferritin, Serumeisen und das Hepzidin als neuester Parameter. Dann sollten Sie wissen, dass das Eisen, die Eisenmessung selber kein sehr verlässlicher Parameter ist, obwohl da sehr häufig darauf zurückgegriffen wird. Das liegt daran, das sollten Sie sich merken, weil der halt intraindividuell, also von Tag zu Tag, eine sehr starke Schwankung aufweist, allerdings auch zwischen verschiedenen Individuen. Und dass durch Hämolyse bei zu langer Stauung oder Lagerung da starke Interferenzen und Störungen zu erwarten sind. Und das Eisen macht selber einen sehr starken zirkadianen Rhythmus als auch mit, sodass also dieser Parameter, auch wenn er sehr häufig angefordert ist, enorm wenig aussagekräftig ist. Zu präferieren wären also Parameter wie das Transferrin oder das Ferritin, zeigen also kaum zirkadiane Schwankungen. So, dann gab es die Vorlesung Molekulare Diagnostik vom Dr. Schmidt. Auch da werden wir keine Frage zu stellen. Gleiches gilt für die Vorlesung von Herrn Dr. Rust. Der hat vorgetragen zur Identifikation von Krankheitsgenen. Letztes Thema wird dann sein die Vorlesungen von Professor Büchner, allgemeine und spezielle Hämatologie. Da werden wir 4 Fragen insgesamt halt haben. Und einerseits ist es so, dass Professor Büchner Fragen zu bestimmten häufigen klinischen Krankheitsbildern halt stellt, fragt sie also mehr oder weniger nach der Symptomatik und auch den labortechnischen Befunden bei einer infektiösen Mononukleose, also der Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus, ist die sogenannte Kissing Disease oder Studentenkusskrankheit aus, oder aber auch, wie die Symptome oder die Parameterkonstellation aussieht bei parasitären Erkrankungen, wie Wurmerkrankungen oder Scabies, oder wie es aussieht bei atopischer Diathese, zum Beispiel Heuschnupfen oder Asthma. Des Weiteren ist es so, dass Herr Professor Büchner und seine Kollegen Ihnen die mikroskopische Hämatologie ja näher gebracht haben und auch in der Vorlesung hat er da Ihnen berichtet, welche Differentialdiagnosen man da vornehmen kann. Und da sollten Sie sich die ganzen Folien, die er präsentiert hat, in den Vorlesungen mal genauer angucken. Und aus diesem Repertoire werden wir halt zwei Bilder halt bringen und dann sollten Sie erkennen, um welche Zellen es sich handelt und welche Erkrankungen halt vorliegen. Ja, und das geht einerseits darum, dass Sie halt erkennen sollten, wenn eine bakterielle Infektion vorliegt oder eine parasitäre oder wenn eine Allergie halt vorliegen haben. Es geht aber auch weiter in die Richtung, dass Sie, was die spezielle Hämatologie angeht, halt leukämische Erkrankungen halt erkennen sollten. Typische Veränderungen sollten Ihnen bekannt sein. Die müssen Sie erkennen im mikroskopischen Blutbild, wie beispielsweise die Gumprechtschen Kernschatten. Und Sie sollten feststellen können, ob eine reaktive oder eine pathologische Linksverschiebung halt vorliegt. Sowas in der Art. Und was die Leukämien angeht, da wird ein Bild halt dazu kommen, wo Sie feststellen müssen, handelt es sich um eine akute oder chronische, myeloische oder lymphatische Leukämie. Gut, das wäre das, was wir an Prüfungsthemen jetzt ausgewählt haben und haben ganz kurz versucht, auf den Punkt zu bringen, auf in welche Richtung die so zählen. Wie gesagt, zu einigen Themen dann keine Prüfungsfragen. Hier sind sie nochmal gelistet, also ganz im Gegensatz zu dem, was wir am Mittwoch noch halt gemeldet haben. Gut, Fragen von Ihrer Seite dazu? Vermutlich nicht. Wir stellen das auch nochmal ins Internet, dass diejenigen, die nicht da waren, das sich auch nochmal angucken können. Gut, dann wünsche ich Ihnen... Danke. Was, sagen Sie mal ein bisschen lauter. Also wir werden das veröffentlichen, wenn das noch die Frage war, vermutlich an diesem Wochenende. Ja? Ein Kompendium von was? Also die Folien, die ich jetzt gerade gebracht habe, werden wir im Internet hinterlegen an diesem Wochenende und auch die Podcasts werden ebenfalls an diesem Wochenende hinterlegt. Ja? Danke.